Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 430.
Bewölkt mit Schauern bei maximal 20 Grad. Es bleibt weiterhin kühl. Die Zeit 16.05 Uhr.
WDR 5. Leonardo. Wissenschaft und mehr.
Wir alle wissen, Nachtdienst an sich, das ist schon anstrengend, das kann man sich vorstellen, weil man gegen seinen Biorhythmus arbeitet. Aber im Krankenhaus ist der Nachtdienst zum Beispiel für Pflegekräfte in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten nochmal anstrengender geworden. Man denkt eigentlich, nachts ist weniger los, aber das stimmt nicht. An der Uni Wittenherdecke haben Pflegewissenschaftler ganz gezielt die Arbeit von Pflegekräften im Nachtdienst mal untersucht. Und zwar zweimal, einmal Mitte der 80er Jahre und dann nochmal jetzt knapp 30 Jahre später. Und sie haben festgestellt, dass sich seit der ersten Untersuchung vieles geändert hat, zum Beispiel, dass immer weniger Pflegekräfte nachts immer komplexere Aufgaben haben. Unsere Reporterin Christiane Tova, die hat sich das mal selber angesehen. Sie hat eine Nacht lang die Nachtschicht auf einer Station im St. Christophorus Krankenhaus in Werne begleitet.
Montagabend kurz vor 8 Uhr auf Station 1b. Die langen Flure auf der unfallchirurgischen Station sind leer. Die Patienten liegen in ihren Betten. Die meisten haben Kopfhörer auf, sehen fern oder lesen. Einige warten schon auf die Nachtschwester. Das wird heute Schwester Katharina sein. Ihr Dienst hat gerade begonnen. Jetzt sitzt sie mit ihren Kolleginnen aus der Spätschicht zusammen, geht mit ihnen die Patienten durch.
Im dritten Bett Frau H. Sie ist mit mir an Gehstützen aufgestanden, hat Wasser gelassen. Abendessen hat sie gut vertragen. Die Frau K., die hat einen Fixateur an der Hand und eine Osteosynthese am Fuß gekriegt. Mhm. Die ist inzwischen stühlchenmobil, ja, das macht sie alles selbst. Die müsste dann später nur noch hier eine kleine Kompresse von ihr kriegen mit Beta-Isodonna oder so.
Schwester Katharina hört aufmerksam zu. Die junge Frau kennt keinen der Patienten, die sie heute Nacht betreuen wird. In den letzten Wochen hat sie auf der Nachbarstation gearbeitet. Und selbst Schwestern und Pfleger, die immer auf der gleichen Station sind, haben es fast in jeder Nachtschicht mit neuen Patienten zu tun, sagt Professor Christel Bienstein von der Universität Wittenherdecke. Sie hat untersucht, unter welchen Bedingungen Pflegende nachts arbeiten.
Wir haben ja eine sehr kurze Verweildauer inzwischen. Also wir liegen jetzt bei 7 Tagen im Durchschnitt bundesweit. Das heißt also, man kann sich überhaupt nicht darauf verlassen, dass man, wenn man zu der nächsten Nacht kommt, dass man die gleichen Patienten da antrifft.
Immer neue Menschen mit immer neuen Krankengeschichten. Das kostet Zeit. Zeit, in denen Pflegende Dokumentationen wälzen müssen, um möglichst viel über die Patienten zu erfahren. Und Zeit, die Patienten brauchen, um der neuen Schwester zu erklären, wie die Kollegin den Verband gestern Abend angelegt hat.
17, der erste, ist eine OP für morgen. Der ist komplett vorbereitet. Der geht gleich duschen, kriegt noch eine Tablette. Sonst war alles fertig.
Nach einer halben Stunde ist alles Wichtige besprochen und die Kolleginnen aus der Spätschicht verabschieden sich.
Tschüss. Danke.
Ganz allein ist Schwester Katharina in dieser Nacht trotzdem nicht. Auf der Nachbarstation, die auf derselben Etage liegt, macht ihre Kollegin Birgit Dienst. Die beiden teilen sich den Computer im Büro, an dem Birgit jetzt die OP-Pläne für den nächsten Tag ausdruckt. Die 49-Jährige hat fast die Hälfte ihres Lebens in der Pflege verbracht. Ist freundlich, aber bestimmt.
Das Anspruchsverhalten der Patienten ist ein Vielfaches gestiegen. Wenn man nicht so macht, wie die Patienten das wollen, ist man unfreundlich.
Als Schwester Birgit das erzählt, hat ihre Kollegin gerade mit der Abendrunde durch die Zimmer begonnen. Ihre erste Patientin ist im Garten gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Sie braucht einen neuen Verband.
Guten Abend. Erstmal, ich bin Schwester Katharina, wir kennen uns noch gar nicht, ne?
Nee.
Ihm muss ich den Gilchrist anlegen. Setzen Sie sich dafür einmal auf die Bettkante? Waren Sie schon noch mal zur Toilette?
Ich war gerade.
Okay. Das lassen Sie immer so?
Okay. Und dann? Ja, ich soll es nachts noch nehmen zur Sicherheit.
Ja, ist ja auch besser, ne? Wenn Sie sich
dadurch... Sie haben gerade noch gesagt, kommt gar keine Nachtschwester.
Doch, es kommt doch immer jemand. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Ja, danke.
Ja, wenn was ist, melden Sie sich, okay?
Tschüss.
Tschüss.
23 Patienten versorgt Schwester Katharina in dieser Nacht. Viele brauchen noch ein Schmerzmittel oder einen neuen Verband. Andere müssen auf die Toilette gebracht werden. Nach einer Stunde kommt Katharina ins Schwesternzimmer zurück. Eigentlich möchte sie sich mal eben hinsetzen, einige Notizen in den Akten ergänzen. Doch das muss warten.
Schwester?
Ja?
12:02, bei der Infusion piept es.
Ja, ja, danke schön.
Dass sich die Schwestern nachts um Infusionen kümmern, ist heute auf den meisten Stationen die Regel. Weil die Zeit im Krankenhaus möglichst effizient genutzt werden soll, müssen Schwestern und Pfleger immer häufiger zusätzliche Aufgaben erledigen, sagt die Pflegewissenschaftlerin Christel Bienstein.
Wir haben heute Patienten, die eine Dialyse in der Nacht bekommen. Das war früher gar nicht denkbar. Also da gab es spezielle Abteilungen. Es werden Infusionen angehängt, du hast mehrere Patienten, die am Monitor sind.
Über die Hälfte der Patienten sind heute älter als 65. Viele von ihnen haben mehrere schwere Krankheiten, brauchen also besonders viel Hilfe und Betreuung. Das aber ist gerade nachts oft gar nicht zu leisten. Mittlerweile ist es kurz vor eins. Die meisten Patienten schlafen. Halbzeit für Schwester Katharina und ihre Kollegin. Die beiden treffen sich mit einem Kaffee im Büro. An eine Pause ist nicht zu denken. Sie müssen jetzt anfangen, die Medikamente für den nächsten Tag vorzubereiten.
Man ist für alle Patienten mindestens 2 Stunden beschäftigt. Da muss man sich schon konzentrieren. Es sind sehr, sehr viele Medikamente, wo man dann natürlich sich von den Verpackungen schnell vergreifen kann. Da muss man schon genau gucken.
Ganz ungestört sind sie trotzdem nicht. Die Glastür vom Schwesternzimmer ist weit geöffnet, damit sie hören können, was auf dem Flur passiert.
Seit den letzten Jahren hat man also viel mit Patienten zu tun, die halt Demenz oder Alzheimer haben und so. Die aufstehen, die rumlaufen. Man kann die einfach nicht immer alle beaufsichtigen. Ich habe jetzt auch eine drüben, wo mir schon die Angehörigen gesagt haben, engmaschig kontrollieren, ist aber gar nicht zu leisten. Und selbst wenn ich alle 10 Minuten gucke, in den 10 Minuten kann die Gott weiß was gemacht haben. Und auch Gott weiß wohin gelaufen sein. Also das funktioniert schon mal nicht.
Kleine Tricks sollen Schlimmeres verhindern.
Weil man macht schon mal so solche Sachen wie Plastiktopf auf die Türklinke stellen. Wenn der dann runterfällt, dann hört man, ist unterwegs.
Der Umgang mit dementen Menschen gehört mittlerweile zu den größten Herausforderungen im Krankenhausalltag. Auf einigen Stationen ist knapp ein Drittel der Kranken verwirrt und orientierungslos. In der Dunkelheit ist es besonders schlimm, sagt Christel Bienstein.
Wir haben zunehmend Patienten, die mit der nächtlichen Situation in der Klinik gar nicht klarkommen. Wir wissen, dass Stürze hauptsächlich deshalb passieren, weil jemand denkt, er wäre zu Hause und steigt aus seinem Bett und fällt dann, weil auf der Seite eben nicht der Stuhl steht, wo er sich sonst vorher dran festhalten konnte, weil er es zu Hause eben so hat.
Es ist 2:30. Zeit für die 2. Kontrollrunde. Sie beginnt im Zimmer von 2 demenzkranken Frauen. Als die Schwester die Tür öffnet, liegt eine von ihnen wach, aber teilnahmslos in ihrem Bett. Die andere Patientin hat sich die Venenkanüle herausgezogen und läuft barfuß hin und her. Schwester Katharina versucht, sie zu beruhigen.
Guten Abend. Aber jetzt müssen wir uns mal wieder hinlegen. Es ist Schlafenszeit. Falsche Richtung. Und dann müssen wir auch die Hose noch mal sauber machen, weil wir haben es jetzt mitten in der Nacht. Kommen Sie mal mit. Jetzt können Sie schön schlafen. Möchten Sie einen Schluck trinken? Trinken ist wichtig. Noch mehr? Dann können Sie jetzt schön weiter schlafen. Ne? Gute Nacht.
Nach 10 Minuten liegt die alte Frau wieder im Bett und Schwester Katharina läuft weiter durch die langen Flure, horcht leise in die Zimmer. Alles ist ruhig. Die letzten 2 Stunden des Nachtdienstes brechen an. Endlich ist Zeit für eine kurze Pause. Dann bereitet die Schwester noch 2 Patienten für die OP am nächsten Morgen vor. Und pünktlich 6 steht ihre Kollegin Dania vor der Tür.
Morgen.
Guten Morgen.
Na, wie war die Nacht?
Ach, es ging eigentlich.
Schön.
Möchtest du dir was aufschreiben?
Ja.
Also, ich habe einmal eine Patientin aus dem Altenheim, wird morgen operiert, ist soweit für die OP vorbereitet, ist dement. Die andere Patientin auf 22 war das gleiche Theater, glaube ich, wie bei dir in den letzten Nächten. Ganz extrem unruhig, gerufen nach Angehörigen, geschrien, eingestuhlt, die Vigo gezogen. Ansonsten den OPs von heute Nacht ging es gut, war nichts Besonderes. Drainagen waren alle in Ordnung und sonst war nichts Besonderes.
So geht eine ganz normale Nacht im Krankenhaus zu Ende. Schwester Katharina holt ihre Handtasche aus dem Schrank und zieht sich die Jacke an. Sie will jetzt nur noch eins, ganz schnell ins Bett.
Dann schlaf mal gut.
Ja, danke.
WDR 5 Nachrichten.
Um 17 Uhr. Die Bundesregierung hat zum zweiten Mal in dieser Woche ihre Reisehinweise für die Türkei verschärft. Das Auswärtige Amt warnt allgemein vor möglichen Anschlägen in mehreren türkischen Provinzen. Hintergrund sind die Luftangriffe des türkischen Militärs auf Stellungen der PKK und der Terrormiliz IS.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Diese Lebensweisheit gilt auch für den Moment, in dem ein Leser die erste Seite eines Romans aufschlägt. Ob Karl May oder James Joyce, in den ersten Minuten des Lesens entscheidet sich, ob man weiterlesen oder das Buch gleich wieder aus der Hand legen wird. Jeder Roman beginnt mit dem ersten Satz, doch oft ist dies gar nicht der Satz, der als erstes geschrieben wurde. Wie findet ein Autor den Anfang? Über Erfahrungen mit dem ersten Satz beim Schreiben und beim Lesen hören Sie eine Sendung von Sieglinde Geisel.
Es war spät abends, als Josef K. ankam.
Franz Kafka.
Es war Samstagmorgen und Herr Taschenbier saß im Zimmer und wartete.
Paul Maar.
Der erste Satz. Mit ihm empfängt jeder Roman seinen Leser.
Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, einer Frau bedarf.
Mit dem ersten Satz gibt sich der Autor zu erkennen. Er verrät, was er von uns als Lesern erwartet, ob wir es uns zum Beispiel im Lehnsessel gemütlich machen dürfen.
Es ist süß, krank zu sein, wenn draußen der sanfte Schnee fällt. Und der Winterwind wie ein verfrorener Bäckerjunge durch die Straßen trabt.
Klabund. Am Rand der kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus. Und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf.
Astrid Lindgren.
Manchmal erfährt man gleich im ersten Satz, mit wem man es zu tun hat.
Ich bin jung, reich und gebildet. Und ich bin unglücklich, neurotisch und allein.
Fritz Zorn.
Oder mit wem man es angeblich gerade nicht zu tun hat.
Ich bin nicht Stiller.
Max Frisch.
Manche Autoren sprechen uns direkt an.
Lieber Leser, weißt du, was das Wort Greenhorn bedeutet?
Karl May.
Andere verwirren uns.
Wo nun? Wann nun? Wer nun?
Samuel Beckett.
Es gibt erste Sätze, die uns einen kleinen Schrecken einjagen.
Irgendwo in der Tiefe des Hauses Nummer 6 in der Mendelejewstraße fiel gegen 2 Uhr nachts ein Schuss.
Wladimir Tendrjakow.
Oder auch einen großen.
Ihr Menschen. Ihr Ungeheuer. Ihr Ungeheuer mit Namen Hans.
Ingeborg Bachmann.
Der erste Satz kommt nicht am Anfang. Ich beginne meistens mit einem Nukleus zu schreiben, mit einem Stück, was mir leicht fällt, was vielleicht im ersten Drittel des Romanes vorkommt.
Ich weiß auch genau, wo er mir eingefallen ist. Das war im Café Saint-Gervais in Biel. Das war morgens, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu kämpfen gehabt, mich loszureißen, um zu schreiben. Und dann saß ich endlich an diesem Tisch in diesem Café und habe noch, bevor ich bestellt habe, das ins Notizbuch gekritzelt. Eine erste Fassung dieses Anfangskapitels. Und da stand dieser Satz schon ganz am Anfang, genauso wie er da jetzt ist. Und dann wusste ich, das ist gut. Und dann konnte ich bestellen, einen Kaffee trinken und habe dann an dem Tag auch gar nicht mehr viel gemacht.
Die Germanistin Birgit Dahlke hat an der Humboldt-Universität Berlin dem ersten Satz ein Seminar gewidmet. Manchmal gibt es mehr als einen Anfang. Zum Beispiel bei W.G. Sebalds Roman Austerlitz.
Haben Sie noch einen anderen Anfang? Also hätten wir jetzt schon mal 2.
Nee, also jetzt nicht direkt, aber man könnte natürlich sagen, dass der ganze Roman irgendwie aus Erzählanfängen immer wieder besteht, weil da war ja durch die zeitliche Distanz Austerlitz immer wieder anfängt zu erzählen oder der Ich-Erzähler immer wieder anfängt nochmal zu berichten, was er gesagt hat. Also es werden ja oft, wird eben wieder ein Abschnitt erzählt.
Aha. Das wäre eine schöne Spur, ja? Also das ist ein Roman, der nur aus Anfängen besteht.
Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Literaturwissenschaft dem Rätsel des ersten Satzes zugewendet. Norbert Millers Sammelband Romananfänge aus dem Jahr 1965 gilt immer noch als eine der wichtigsten Untersuchungen zum Thema. Der erste Satz schaffe eine Tabula rasa-Situation, so Miller in der Einleitung.
Mit dem ersten Satz löst sich die Fiktion von der Wirklichkeit ab, um eine Welt eigenen Gesetzes zu formieren. Auch das Spiel zwischen Autor und Leser hebt an und ist nirgends so klar zu erkennen wie hier, wo es gilt, den ersten und stärksten Widerstand des außenstehenden Lesers zu überwinden, ihn teilnehmend in die Welt der Fiktion hereinzuziehen. Der Frage, wie gelangt der Erzähler in seinen Roman hinein, kommt also ein weit mehr als bloß technisch formales Interesse zu.
Versuch zu einer Poetik des Romans. So lautet der Untertitel von Norbert Millers Sammelband. Der Anfang öffnet nicht nur die Tür in den Roman, er verrät auch etwas über seine Poetik, seine Machart. Dies gilt nicht nur für den Kanon der Weltliteratur. Auf die Kunst der Romananfänge von Karl May hatte bereits der Philosoph Ernst Bloch hingewiesen.
Immer wenn ich an den Indianer denke, fällt mir der Türke ein.
So beginnt Winnetou 1. Schon in diesem Satz formuliere Karl May sein kulturpolitisches Anliegen, so der Germanist Gerhard Neumann in einem Aufsatz. Auf genial verkürzte Weise führt Karl May die beiden Weltgegenden zusammen, die er in seinen Abenteuerromanen neu erfunden hat.
Es war einmal ein König und eine Königin. Die lebten in Frieden miteinander und hatten 12 Kinder. Das waren aber lauter Buben.
Märchen fangen einfach an, als wäre nichts dabei. Denn so klar wie der Anfang ist hier auch die Art des Erzählens. Eins folgt aufs andere und erwähnt wird nur das, was für die Geschichte notwendig ist.
Es war einmal ein Hirtenbübchen. Das war wegen seiner weisen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt.
Märchen beginnen immer gleich. Es war einmal. Doch bei einem Roman gibt es einen Autor, der den Vorhang zu seiner Geschichte aufzieht. Auf dieser Bühne nun wird jedes Mal ein anderer Anfang gegeben. Laut dem römischen Dichter Horaz gibt es bekanntlich zwei Möglichkeiten, eine Geschichte zu beginnen. Ab ovo, also von Anfang an, oder medias in res, mittendrin. In der Aufklärung und der Romantik etabliert sich der Roman als Gattung. Und prompt wird der Anfang des Erzählens nun zum Problem. Jean-Paul tänzelt und witzelt mit allerlei umständlichen Vorreden um seine ersten Sätze herum. E.T.A. Hoffmann wiederum wendet sich in der Erzählung Meister Floh in gespielter Verzweiflung an seine Leser.
Es war einmal. Welcher Autor darf jetzt wohl noch wagen, sein Geschichtlein also zu beginnen? Veraltet, langweilig, so ruft der geneigte oder vielmehr ungeneigte Leser, der nach des alten römischen Dichters weisem Rat gleich medias in res versetzt sein will. Es wird ihm dabei zumute, als nehme irgendein weitschweifiger Schwätzer von Gast, der eben eingetreten, breiten Platz und räuspere sich aus, um seinen endlosen Sermon zu beginnen, und er klappt unwillig das Buch zu, das er kaum aufgeschlagen.
E.T.A. Hoffmann macht das ja ständig, dass er seine Anfänge verschiebt oder sie verschleiern möchte.
Sophie Charlotte Hartisch hat in Birgit Dahlkes Seminar eine Hausarbeit über E.T.A. Hoffmann geschrieben. Ihr Augenmerk lag dabei auf dem Spiel des Autors mit dem Leser.
Also, dass die Autoren natürlich auch Gespür dafür kriegen, wie ein erster Satz funktioniert und wie man Leser dann auch fängt.
Once upon a time, and a very good time it was, there was a moo cow coming down along the road, and this moo cow that was coming down along the road met a nice little boy named Baby Taku.
So beginnt James Joyce' Porträt des Künstlers als junger Mann.
Es war einmal vor langer Zeit, und das war eine sehr gute Zeit, da war eine Moo-Kuh. Die kam die Straße heruntergegangen, und diese Moo-Kuh, die da die Straße heruntergegangen kam, die traf einen schönen kleinen Knaben, der hieß Tuckuck-Baby.
Gerade das Spiel mit dem altvertrauten Märchenanfang macht die Modernität von Joyce' Verfahren aus. Mit seinem ersten Satz lässt er uns in das Bewusstsein des kleinen Stephen Dedalus schlüpfen. Dieser ist am Anfang des Romans ein kleines Kind und lebt noch in der Märchenzeit. Wir jedoch wissen, dass Joyce uns kein Märchen erzählt. Doris Plöschberger ist Lektorin für das deutschsprachige Programm des Suhrkamp Verlags. Sie weiß, wie viel Arbeit in einem ersten Satz oft steckt.
Seit man sich systematisch Gedanken über Literatur oder Dichtkunst macht, überlegt man sich, was ist eigentlich so ein Anfang?
Ein Anfang ist, was selbst nicht mit Notwendigkeit auf etwas anderes folgt, nachdem jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder entsteht.
So Aristoteles in seiner Poetik. Ein Satz, der den Leser dazu bringen soll, alle folgenden Sätze zu lesen, muss hohen Ansprüchen genügen.
Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Mein Pfleger beobachtet mich, lässt mich kaum aus dem Auge, denn in der Tür ist ein Guckloch. Und meines Pflegers Auge ist von jenem braun, welches mich, den Blauäugigen, nicht durchschauen kann.
Der erste Satz von Die Blechtrommel ist ein klassischer Medias in Res-Anfang. Günter Grass tut so, als befänden wir uns bereits im Gespräch mit Oskar Mazerath. Bevor dieser erste Satz jedoch gefunden war, habe er mit seinen Entwürfen ein paar Monate lang den Heizofen gefüttert, so Grass selbst in einem Interview.
Mit dem ersten Satz fiel die Sperre, drängte Sprache, liefen Erinnerungsvermögen und Fantasie, spielerische Lust und Detailobsession an langer Leine, ergab sich Kapitel aus Kapitel.
Der Beginn eines Romans hat mit dem Beginn des Schreibens also nicht unbedingt etwas zu tun. Manchmal stellt sich der erlösende erste Satz sogar erst zum Schluss ein. So ist es dem jungen Autor Heinz Helle bei seinem ersten Roman ergangen.
Ich war in einer Phase der Arbeit, das Manuskript hatte schon den Umfang, den es jetzt hat. Und das Material war da, aber mir fehlte noch der Blick darauf, von dem aus ich es sinnvoll anordnen konnte. Und in dieser Phase der Arbeit habe ich große Mühe gehabt, Abstand zu gewinnen. Und dieser Satz hat genau das gemacht.
Über allem der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin.
Das mit dem Abstand nehmen habe ich eigentlich wörtlich genommen. Ich habe die Figur in ein Flugzeug gesetzt, auf dem Weg zu dem Ort, wo der Roman spielt.
Über allem der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin. Grönland ist grau. Wie viel Orangensaft passt wohl in einen Airbus A310? Die Anziehungskraft der Flugbegleiterinnen muss mit der Erdferne zusammenhängen, in der sie bedienen, mit der verdrängten Todesnähe. Luft und Lachen aus Plastik.
Dieser Satz enthält schon den Klang, der nachher entscheidend ist, und enthält auch schon die Widersprüche der Figur. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, so kann das gehen.
Bei mir ist es eben so, dass ich einfach viel montiere, also einzelne Stücke habe, und davon rutscht eines dann an den Anfang. Es kann sozusagen aus dem Ton nach einem halben Jahr Schreiben der Notenschlüssel quasi gefunden werden. So ist es bei mir häufiger, dass ich aus dem Erarbeiteten merke, das könnte am Anfang stehen.
Was ist Tausig für ein Mensch?
Mit dieser Frage beginnt Ursula Krechels Roman »Shanghai, fern von wo«. Er handelt vom prekären Überleben von Juden, denen es gelungen war, vor den Nationalsozialisten ins ferne China zu flüchten.
Bei Shanghai wollte ich zunächst mit dem Kapitel über Lazarus beginnen. Da wäre der erste Satz gewesen, ich bin ein unsicherer Erzähler. Und das hätte mir sehr gut gefallen, weil es erweist sich im Buch, dass er das ist. Und dann merkte ich, das funktioniert nicht gut. Ich bin vom ersten Satz sehr schnell im Konzentrationslager. Das wollte ich eher im Buch an einer späteren Stelle haben. Und so ist es der Satz, was ist tausig für ein Mensch geworden?
Was ist tausig für ein Mensch? Man muss ihn von weit her holen. Und wenn man das getan hat, muss man die Frage stellen, kann man ihn verpflanzen? Kann man sich ihn verpflanzt vorstellen?
Ich fand es auch interessanter, nicht mit dem Erzähler zu beginnen, sondern mit einer Person, die im Buch ihrer Menschlichkeit beraubt wird und verschwindet. Tausig stirbt im Buch. Und die Frage einfach, was ist Tausig für ein Mensch, heißt, es ist vollkommen egal, was für ein Mensch er ist. Es interessiert keinen Menschen mehr. Er wird entrechtet, Er wird seines Berufes beraubt, er wird seiner Heimat beraubt.
Somit enthält der erste Satz bereits eine zentrale Aussage des Romans. Es gibt von Ursula Krechel jedoch auch erste Sätze, die nie jemand zu Gesicht bekommt.
Ich habe auch schon wunderbare erste Sätze mir aufgeschrieben, die großartig waren, zu denen aber dann eben der Text fehlte, die dann eben sich vielleicht wie eine Art von, ja, wie eine Art von Wall aufgestellt haben, sodass dahinter nur noch wie bei Kafkas Turhüte Leere kommen konnte. Einer beginnt: Die Frau des Trinkers zum Weinhändler übergelaufen. Und es war einfach klar, das ist nicht schreibbar, das ist sozusagen der ganze Roman eigentlich. Es kondensiert sich darin. Ich kann diesen Satz nicht mehr verflüssigen. Es ist ein klassischer Erzählsatz, der eben danach die Tür wieder zuschlägt. Und die Tür muss offen sein zum Erzählen.
Was muss der erste Satz eines Romans leisten?
Sätze, die mich so packen, dass ich sofort weiterlesen will, das sind also für mich natürlich, also auch aus der Sicht des Lektorats und aus Verlagssicht, das sind natürlich die Sätze, die man sich unbedingt auch wünscht, weil man natürlich die Hoffnung hat, dass es allen anderen auch so geht und dass man das Buch dann eben sofort zur Kasse schleppt, weil man gar nicht anders kann.
Ich glaube, er muss ehrlich sein, er muss sofort die Karten auf den Tisch legen, er muss dem Leser ganz klar machen, worum es geht, und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch vor allem sprachlich und klanglich. Wenn er das richtig tut, dann wird der Leser auch schnell wissen, ob das was für sie oder ihn ist oder nicht.
Ja, er soll ihn selbstverständlich verführen. Anders kann man es gar nicht sagen. Er soll ihm die Klarheit geben, hier möchte ich weiterlesen. Ganz einfach.
Womit wir wieder bei der Frage wären, inwiefern der erste Satz eines Romans bereits den Schlüssel zu seiner ganzen Gestalt birgt.
Ich habe eine Zeit lang sehr viel Arno Schmidt gelesen und dieser erste Satz aus dem vielleicht schönsten Roman von Arno Schmidt, nämlich aus Kaff, auch Mare Crisium, Nichts, Niemand, Nirgends, Nie. Wenn ich Arno Schmidt zu dem Zeitpunkt nicht ohnehin schon verfallen gewesen wäre, hätte mich der, glaube ich, auf ewig für ihn eingenommen. Den finde ich schon ganz, ganz großartig.
Doch ein guter Anfang allein macht noch kein gutes Buch. Mit diesem Phänomen ist Doris Plöschberger als Lektorin bestens vertraut.
Klar, Romane, die nicht halten, was der erste Satz oder die erste Seite verspricht, die gibt's. Das ist übrigens etwas, worauf man ständig stößt, wenn man Manuskripte prüft. Also das ist ein Phänomen, das einem vielleicht sogar seltener begegnet bei der Lektüre eines fertigen Buches, aber womit man ständig zu tun hat im Rahmen des Prüfens von Manuskripten. Ich glaube, es hat schon etwas mit diesem ganz hohen Bewusstsein der Autorinnen und Autoren damit zu tun, dass so ein Anfang funktionieren muss. Aber ich meine, so ist es nun mal. Nicht jeder Stoff hat dann eben auch das Potenzial, über, ich weiß nicht, 200, 300, 350 Seiten zu fesseln.
In der Weltliteratur allerdings gibt es viele Autoren, die ihren Lesern den Einstieg schwer machen. Sie locken sie nicht, sondern zwingen sie in eine Situation hinein. Gerade dies kann einen eigenen, ambivalenten Reiz haben, den fortgeschrittene Leser zu schätzen wissen. Birgit Dahlke und ihre Studenten:
Ich möchte nicht gezwungen werden. Wobei, in eine Szene zwangsversetzt zu werden, in der ich mich nicht orientieren kann, das genieße ich natürlich ja auch.
Mein ideal erster Satz wäre eigentlich einer, der mich verwirrt und verstört zurücklassen würde.
Ich möchte auch irritiert werden und in Widerspruch vielleicht geraten. Ja, ich mag einfach dieses Spielerische sehr. Also wenn ich merke, hier hat sich hier thematisiert auch ein Autor gerade, dass er anfängt.
Der schönste erste Satz.
Zu diesem Thema gab es im Jahr 2007 einen Wettbewerb, durchgeführt von der Initiative Deutsche Sprache und der Stiftung Lesen. Mehr als 17.000 Menschen nahmen daran teil, Menschen jeden Alters und aus aller Welt. Kafka, der Meister des ersten Satzes, schaffte es allerdings nur auf den zweiten Platz.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Kafkas Anfangssatz habe ich deshalb als schönsten ersten Satz ausgewählt, weil er eigentlich nicht Teil der folgenden Geschichte, sondern Voraussetzung ist. Er informiert den Leser über das Nötigste und scheint zu sagen: So ist die Situation. Bist du bereit, mitzugehen?
Gewonnen hatte Günter Grass mit dem ersten Satz aus Der Butt.
Ilsebill salzte nach.
Eine Zweitklässlerin hatte sich einen Satz von Wilhelm Hauff ausgesucht. Ihre Begründung ist so kurz wie ihr erster Lieblingssatz und zugleich formuliert sie die denkbar einfachste Poetik des Romananfangs.
Im fernen Morgenland lebt der kleine Muck.
Mir gefällt dieser Satz so gut, weil der Satz aus meinem Buch ist und mir dieses Buch sehr gut gefällt.
Es sprachen Julia Brabant, Joachim Schönfeld und die Autorin. Am Mikrofon war Dorothea Westphal.
Deutschlandradio Kultur.